Kant spricht von der Aufklärung als Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. So lautet ja die berühmte Formulierung aus dem Jahr 1784. Und ja, genau 240 Jahre später können wir uns jetzt die Frage stellen, ob wir durch diese Tür inzwischen erfolgreich durch sind. Man darf da skeptisch sein. Herzlich willkommen zu Kant heute, der Podcast. Mein Name ist Jürgen Wiebeke und zu Gast ist diesmal Professor Rainer Schäfer von der Uni Bonn, erschienen zum gemeinsamen Nachdenken über Aufklärung. Willkommen, Herr Schäfer.
Herzlichen Dank, ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Ja, dann müssen wir doch unbedingt mal nachdenken über dieses Selbstverschuldete an der Unmündigkeit. Das ist ja ein Schlüsselwort in diesem berühmten Satz. Was meinte Kant?
Das ist ein, wie ich finde, ganz entscheidender Punkt, die Selbstverschuldung der Unmündigkeit. Denn es gibt natürlich auch Unmündigkeit, die aus fremden Gründen bedingt ist und aufgrund dessen nicht selbstverschuldet ist.
Was kann das sein?
Also selbstverschuldet heißt eigentlich, dass man bereits selber Verstand hat, dessen man sich selbstständig bedienen kann und das dann willentlich ausblendet.
Ja.
Und die Fremdverschuldung dieser Unmündigkeit, die kann zum Beispiel durch die Natur bedingt sein. Wenn wir frisch geboren werden, Kleinkinder sind, dann sind wir natürlich unmündig, aber nicht selbstverschuldet, sondern das ist aufgrund unserer Geworfenheit in die Welt und als Neulinge in der Welt. Oder wenn es geistige Einschränkungen gibt, dann ist das auch eine Unmündigkeit, aber die ist nicht selbstverschuldet.
Mit anderen Worten.
Genau so. Und dann wird es noch interessanter, nur ganz kurz den Punkt noch. Wenn man zum Beispiel noch nicht mündig ist und permanenter Propaganda ausgesetzt ist.
Mhm.
Wenn man zum Beispiel, um es konkret zu machen, in Nordkorea geboren ist und von morgens bis abends nur Propaganda hört. Dann ist es natürlich auch nicht so leicht zu sagen, die Person hatte bereits Verstand, war eigentlich schon mündig und ist durch Selbstverschuldung unmündig geworden. Nein, das ist ja der Fall dann, dass man durch Fremdverschulden unmündig geblieben ist. Also das sind interessante Differenzierungen, die man hier machen muss bei der Unmündigkeit, von welcher Kant da überhaupt spricht, wenn er uns aufklären will.
Ja.
Und das scheint mir die zu sein, wo man die eigentlich schon Verstand voraussetzt, denn das ist ja das berühmte Motto, sapere aude, habe Mut, dich deines Verstandes zu bedienen. Das heißt also, man hat bereits Verstand, ist bereits selbstständig und die Unmündigkeit, die Kant dann bekämpfen will mit der Aufklärung, ist eine ausschließlich selbstverschuldete. Und das ist vielleicht noch interessant zu diskutieren. Wie schafft man das, Verstand zu haben und den dann auszublenden?
Aber das ist ja dann schon politisch kompliziert. Denn nehmen Sie koreanische Verhältnisse. Es wäre ja ein Akt der Mündigkeit von Bürgerinnen und Bürgern des Staates Nordkorea, den wir jetzt hier nicht zu nahe treten wollen,
nein,
weil wir auch nicht persönlich mit ihnen bekannt sind.
Genau.
Doch ein bestimmtes Maß an Mündigkeit zu besitzen, um zu sagen, diese Verhältnisse lassen wir uns nicht gefallen. Also ausgerechnet freiheitliche Verhältnisse müssen ja erstmal aus Unfreiheit entstehen.
Das ist der nächste super interessante Punkt, wie ich finde, bei Kant, den er auch ansatzweise in seinem berühmten Aufsatz Was ist Aufklärung? Reflektiert, dass die Performance der Aufklärung zur Freiheit, zur Selbstständigkeit, zur Autonomie und Mündigkeit auch schon Freiheit erfordert. Und zwar eine ganz bestimmte aus Kants Sicht, nämlich die Publizität, die Offenheit des Austauschs und der Kommunikation.
Eine freimütige Debatte.
Ja, und da ist die Schwierigkeit, man muss also schon so eine Freiheitskultur mit sich bringen, um dann offen zu sein für die eigentliche Aufklärung.
Mhm.
Also merkwürdigerweise scheint hier Freiheit durch Freiheit gegeben zu werden. Und was sich dann unterscheidet in der aufgeklärten und noch nicht aufgeklärten Gesellschaft, das ist der Grad an Freiheit, den man dann hat. Aber Freiheit mitzubringen ist schon eine Voraussetzung, die ja auch daran hängt, dass man eigentlich schon mündig war und schon Verstand hatte und die Freiheit hat, sich dessen selbstständig zu bedienen. Die
ich bin damit nicht zufrieden mit diesem Gedanken. Dann nehmen Sie Kant. Mhm. Wir können ja nicht sagen, dass die Gesellschaft des Jahres 1784 in unserem heutigen Sinne demokratisch war, eine gute Kommunikationskultur hatte und trotzdem wird ja Kant selber sich als mündig betrachtet haben und auch den Anspruch erhoben haben, mit beizutragen zu freiheitlichen Verhältnissen.
Ja, das stimmt. Die Schwierigkeit ist, dass Aufklärung auch für Kant immer ein sehr langwieriger, sukzessiver Prozess ist, der zwar teilweise schon Freiheit realisiert, als realisiert braucht, aber dann die Freiheit weiter steigern kann. Mhm. Also es ist natürlich richtig, dass die Zeit Kants weniger demokratisch, weniger aufgeklärt, weniger egalitär war als unsere heutige. Gewaltenteilung, das fing an bei Kant, wurde von ihm reflektiert in seinem zum ewigen Frieden Traktat, wie man Gewaltenteilung herstellen muss. Also Anfänge sind da und Anfänge noch niedrigeren Grades waren auch vorher schon in der Antike da. Denn wenn der Kant zum Beispiel darauf reflektiert, dass der Wahlspruch der Aufklärung Sapere Aude ist und er das von Horaz zitiert, dann ist das ja schon in der Antike da. Mhm. Und das Interessante ist, dass natürlich der Grad an Aufgeklärtheit damals, heute und in der Antike noch schlimmer, unterschiedlich war. Und was, wofür Kant eigentlich kämpft, weshalb er sich auch an einer Stelle in der Schrift gegen eine Revolution der Aufklärung wendet, sondern Reform der Denkart, ist, dass Revolutionen als plötzliche Umschwünge die Gefahr bergen, dass genau wieder solche Leute die Macht ergreifen, die man bekämpft hatte.
Weil die Revolution ihre Kinder frisst, wie die berühmte
Formulierung. Ihre Kinder frisst oder die Kinder der Revolution selber gar nicht so freiheitlich waren, wie sie schienen, sondern in alten Verhältnissen feststecken und da neue Etiketten draufkleben.
Herr Schäfer, Sie haben jetzt zweimal dieses Sapere Aude zitiert. Habe Mut, dich deines Verstandes zu bedienen. Dann müssen wir unbedingt, wenn wir über Kant und die Aufklärung sprechen, auch die beiden Quellen anschauen, warum Menschen in Unmündigkeit versacken können. Das ist einmal die Faulheit und es ist die Feigheit. Fangen wir mal mit der Faulheit an. Was ja. kann das heißen, im Kantschen Sinne faul zu sein?
Ja, das ist ein großartiger Punkt bei Kant. Insbesondere in seiner Religionsschrift später hat er die Faulheit wirklich als moralischen Mangel gebrandmarkt. Also natürlich gibt es so eine Laziness und Faulheit, bei der man entspannt und sich seines Verstandes schon bedient, aber sich ausruht davon. Okay, das ist die eine Version. Die andere Version ist die, wo man ungerechte Verhältnisse sieht, die aber nicht anprangert, weil es viel bequemer ist, mit dem zu leben, mit den Verhältnissen zu leben, weiterzuleben, in denen man schon ist, als sich dagegen aufzulehnen.
Das ist ja wichtig. Und denn wenn die Bequemlichkeit gegeben ist, dann hat ja in gewisser Weise die Faulheit ihre, ich sag's mal in Anführungsstrichen, Rationalität. Es
genau.
gibt gute Gründe, faul zu sein.
Genau das. Also es gibt zum Beispiel den guten Grund, dass man mit einem autoritären Regime besser klarkommt, weil man eine ganz gute Position darin errungen hat. Und aufgrund dessen, warum soll ich mich dann bemühen, da rauszukommen? Mhm. Und das zeigt eigentlich schon, dass diese Faulheit unmoralisch ist. Das ist das, was der Kant daran anprangert, nämlich überhaupt ist selbstverschuldete Unmündigkeit ein moralisches Problem. Das ist nicht nur ein Problem des Nichtwissens, denn man weiß ja eigentlich, man hat den Verstand und dann bedient man sich willentlich nicht. Eben zum Beispiel, weil man vorzieht, faul zu sein. Das heißt also, diese Ausblendung der eigenen Fähigkeit die ist deswegen unmoralisch, weil man dann hinter den eigenen Möglichkeiten, die man hätte, zurückbleibt.
Und aber dann müssen wir ja überlegen.
Nicht nutzt. Das ist ja quasi die Definition von Faulheit.
Ja.
Also von einer habituell gewordenen Faulheit, dass man Möglichkeiten hat, Chancen hat, die man aber trotzdem nicht ergreift, weil es bequemer ist.
Aber wenn Sie dieses moralische Argument von Kant bringen, heißt das dann, dass ich und meine Möglichkeiten nicht ausschöpfe, wie Sie gesagt haben? Heißt das dann, dass ich moralisch vor mir selbst versage oder anderen gegenüber? Also schulde ich anderen, aus der Faulheit herauszutreten, oder schulde ich das primär mir selber?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, dass man es beidem nicht gerecht wird. Weder den anderen, die dann ja nicht an den Fähigkeiten, die ich eigentlich hätte, partizipieren können, davon lernen können oder auch daran wachsen, dass ich denen was beibringe. Also es ist eine Pflicht gegen andere, aber es ist auch natürlich eine Pflicht gegen mich selbst. Denn wenn ich hinter meinen Möglichkeiten zurückbleibe, dann werde ich nicht der eigenen menschlichen, natürlichen Perfektionierung gerecht. Dass ich mich vervollkommnen will, ist natürlich ein hoher Anspruch. Und es klingt natürlich auch unappetitlich, dass da so eine moralische Keule dahinter zu stecken scheint. Aber eigentlich ist es ja eine Befreiung zu mir selbst. Und wenn ich dem nicht gerecht werde und hinter meinen eigenen Möglichkeiten zurückbleibe, bin ich nicht der, der ich sein kann. Und aufgrund dessen würde ich sagen, ist es eine Pflicht, sowohl gegen andere als auch gegen sich selber, sich zu perfektionieren. Denn die Anerkennung des anderen in seiner Würde erfordert ja, dass ich meine Würde ihm in der besten Form präsentiere und er daran wachsen kann oder sie daran wachsen kann. Und ich natürlich selber auch wachsen kann. Und das scheint mir auch ein interessanter Punkt zu sein. Es wird sehr häufig kritisiert, dass der Kant am Anfang dieses Aufsatzes das ganze schöne Geschlecht für unmündig erklärt.
Gut, was würde er heute nicht mehr so schreiben? Da 100 Euro in den Pott.
Aber mindestens 100, würde ich Ihnen recht geben. Nur muss man sehen, was der ja eigentlich will, ist, er will Aufklärung für auch das schöne Geschlecht. Und schon das Wort, das schöne Geschlecht, ist natürlich sehr unaufgeklärt und weit hinter unseren heutigen moralischen
rein konventionell
Standards. Genau, rein konventionell. Aber wofür Kant sich eigentlich ausspricht, ist, man darf nicht die Hälfte der Menschheit, mindestens die Hälfte der Menschheit, ausklammern, indem die Personen zu Bequemlichkeit herangezogen werden oder von ihren Männern dominiert werden. Also sprich, wofür Kant sich an der Stelle eigentlich einsetzt, ist Aufklärung zur Mündigkeit von Frauen. Also es ist gar nicht so frauenfeindlich, wie es vielleicht bei oberflächlicher Lektüre klingt. Denn Kant will ja uns alle aufklären und das impliziert Aufklärung für den Menschen, unangesehen von Hautfarbe oder Geschlecht.
Ich hänge noch bei diesem Begriff der Pflicht. Wir schaffen ja ohnehin keine Folge von Kant heute, ohne dass Pflicht auftaucht. Warum reicht es nicht zu sagen, du darfst dich entwickeln, du darfst dich vervollkommnen. Es ist eine Freude im Leben, wenn du nächste Schritte gehst, wenn du Unmündigkeit verlässt. Warum muss es ein Muss sein?
Ja, ich würde sagen, wegen der Weitverbreitetheit von Unaufgeklärtheit und selbstverschuldeter Unmündigkeit. Daran sieht man, es ist nicht ein Automatismus des Menschen zum moralisch Guten, zur Perfektionierung gegeben, sondern wir Menschen sind faul. Und das andere Moment, wieso man selbstverschuldet unmündig ist, war ja, Sie erwähnten das ja bereits, die Feigheit,
ja,
die auch ein weit verbreitetes Faktum ist. Keiner von uns wüsste, wie er reagiert in einer furchtbaren Diktatur, wenn er tatsächlich selber in der Situation ist. Abgesehen natürlich von denjenigen Personen, die sowas erlebt haben, aber ich wüsste nicht, wie genau ich reagiere.
Nein.
Bin ich auch feige, wenn eine Diktatur mit ihrer Maschinerie mir gegenübersteht und knicke ich dann nicht ein. Man kann leicht reden, wenn man hier im bequemen
Absolut.
Studio sitzt.
Das können wir nicht für uns beanspruchen. Aber ich denke fast, die beiden, also die Faulheit und die Feigheit, die sind doch sehr, sehr eng verschwistert.
Ja.
Man kann sie fast gar nicht unterscheiden.
Das ist gut. Das glaube ich nämlich auch. Irgendwie gehen die fließend ineinander über. Beide sind natürlich Untugenden angesichts dessen, dass das Gegenteil sein soll. Und man deswegen auch diesen Zwang zum moralisch Guten hat. Das natürlich auch passieren kann, dass man es von sich aus will und es einem Spaß macht, moralisch gut zu sein.
Mhm.
Das ist ja für Kant das höchste Gut, wenn es Lust macht, moralisch gut zu sein. Also Kant schätzt das sehr hoch, ganz im Gegensatz zu dem, wie Schiller ihn da falsch verstanden hat, an dieser einen Stelle, wo er sagt, oh, ich muss meine Pflicht tun, aber ich tat es leider aus Neigung. Das meint der Kant ganz und gar nicht. Mhm. Der meint das nur als Kriterium des Ausschlusses. Man darf nicht nur so moralisch gut sein, wie es einem Lust verschafft. Natürlich gibt es den Idealfall, dass beides Hand in Hand geht und dann ist man beim höchsten Gut für Kant. Und Ihr Punkt von gerade, auf den Sie eigentlich ja hinaus wollten und wo ich jetzt leider abgedriftet bin, aber zurückkomme, ist das Hand in Hand gehen von Faulheit und Feigheit. Denn mir scheint auch die Feigheit eine Form von Faulheit zu sein. Ne? Also man weicht größeren Herausforderungen aus und das ist ja schon eigentlich Faulheit. Und die Faulheit ist aber auch eine Form von Feigheit, so dass eigentlich Faulheit und Feigheit Wechselbestimmungen sind.
Beide bequem,
ja.
Beide wie eine falsche Belohnung.
Ja, genau das. Falsche Belohnung angesichts der Wahrheit. Und das ist natürlich etwas, was auch heute hochaktuell ist, dass man sich mit falschen Belohnungen durchs Leben schleichen und schlängeln will und wie Kant dann sagen würde, so schön, vernünfteln.
Aber was glauben Sie denn, was sagt Ihnen Ihre Intuition, wenn Kant unter uns wäre? Würde er ganz viel Faulheit und ganz viel Feigheit bemerken oder würde er sagen, nö, diese 240 Jahre seit 1784, da ist doch im Guten sehr viel passiert?
Ich glaube, das würde er sehen. Denn nehmen wir nur unsere Verfassung, da ist Gewaltenteilung realisiert. Nehmen wir die Vereinten Nationen, da ist das, was Kant plant in seiner Friedensschrift, eigentlich schon realisiert. Ein Bund der Weltbürger. Das ist ein Ziel, ein Telos der Menschheit, von dem er sagt in der Friedensschrift, das ist das Ideal des Politischen, dass wir so einen Weltenbund haben wie die Vereinten Nationen.
Das müsste
dass
ja nur noch funktionieren.
Natürlich immer noch auf dem Weg sind und dass natürlich mittlerweile leider die Vereinten Nationen zu 50% aus Diktaturen bestehen und nur noch zu 50% aus Demokratien, dass da also Unterwanderung passiert und dass wir in Zeiten des Krieges leben. Das würde er natürlich auch sehen. Aber
dann schließt sich doch der Kreis. Denn in dieser Schrift, was ist Aufklärung? Da hat doch Kant auch nicht über seine eigene Zeit gesagt, wir sind aufgeklärt. Ja. Sondern es ist prozesshaft.
Ja, genau. Und das scheint mir auch wieder ein schönes Beispiel für Kants Humor zu sein. Denn er sagt ja an dieser Stelle, auf die Sie anspielen, wir leben nicht in einem Zeitalter, das Aufklärung realisiert hat, sondern in einem Zeitalter der Aufklärung, also des Prozesses. Und dieser Prozess der stetigen Reform, der ist auf dem Weg. Und Friedrich der Große ist einer, der teilweise das mitrealisiert als aufgeklärter Monarch. Und was zum Beispiel auch zu Kants Zeiten schon ein bedeutender Einfluss für ihn war, dann später, waren solche Dinge wie dieses preußische Landrecht, in dem Leibstrafen abgeschafft worden sind. Also das sind schon entscheidende Fortschritte auf dem Weg zum Aufgeklärtsein, aufgeklärt werden. Aber ich befürchte, genau wie Sie es gesagt haben, das ist ein endloser Prozess, der permanent von uns weitergetrieben werden muss und immer nur asymptotisch erreicht werden kann. Also ein Ideal.
Also wie so eine Kurve, die nie berührt,
ja.
Die nie ihr Ziel erreicht.
Ja, genau.
Wir kommen dem Ziel näher, aber wir erreichen es nicht.
Ja, weil das Telos der Aufklärung ist Freiheit, Autonomie. Und Autonomie in der sinnlichen Welt zu realisieren, unter den Realbedingungen, das erfordert halt permanente Arbeit. Und insofern kann man sich nie ausruhen, kann aber gleichwohl die positiven Seiten sehen, die diese Asymptote in ihrem Annähern macht.
Dann sagen wir doch zum Schluss, einfach weitermachen, weiterarbeiten an diesem Prozess der Aufklärung. Professor Rainer Schäfer, ganz herzlichen Dank, dass wir sprechen konnten.
Ich danke Ihnen ganz herzlich.